Ja, hallo. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber heute ist mal ein etwas härteres Thema dran. Ich denke, es ist heute dran, hier mal ein bisschen Tacheles zu reden in diesem Laden. Es geht um Gesetz, es geht um Gebote und um die Einhaltung des Ganzen. Und das klingt jetzt schon relativ negativ besetzt. Und irgendwie, man hat Strafen im Gedächtnis. Man hat vielleicht auch Angst vor Versagen oder der ein oder andere denkt bei Geboten, Verboten etc. auch sofort an Polizei und Amtsgericht. Keine Ahnung. Ich bin als Kind in einer Gemeinde groß geworden und ich weiß nicht, was sich diese Leute dabei gedacht haben, die mir in der Kinderstunde ein Lied beigebracht haben. Also ich finde ein ziemlich heftiges. Ich habe das mal komplett ausgedruckt, ich lese aber mal nur zwei Strophen vor. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, worum es da geht. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, und so weiter. Und das hat mir echt Angst gemacht. Und ich hatte vor diesem Vater, der im Himmel auf mich herabschaut, echt so ein Big Brother Feeling. Und jetzt nicht Big Brother aus dem Fernsehen, sondern Big Brother is watching you 1984. So ein Gottesbild von einem Gott, der ununterbrochen drauf aufpasst, was mein kleines Auge gerade sich anguckt, was mein kleines Ohr gerade hört, was die kleine Hand gerade tut. Und ich weiß nicht, ob die sich damals, die haben es bestimmt gut gemeint, aber was man in einem Kind von 5, 6 Jahren oder vielleicht 7 damit anrichten kann und wie man das in so eine Angst reinstürzen kann, das ja nichts falsch machen zu wollen und ja, was richtig heftig ist. Und ich habe mich länger mit dem Thema beschäftigt und das ist auch gut, dass ich mich erst damit beschäftigt habe und habe diese für mich doch etwas verbogene Theologie dann gerade gebogen und die erzähle ich euch heute. Also es wird jetzt hier keine Tod und Teufel, Straf und Verdammnispredigt geben, sondern es hat sich für mich einfach rausgestellt, dass ich echt ein falsches Bild hatte, was so Gebote von Gott und Richtlinien von Gott angeht. Und ich habe ein Gefühl von Liebe empfunden, wie ich mich dann näher mit beschäftigt habe, was hinter dem Ganzen steht. Und ich möchte euch so ein bisschen mit reinnehmen auf diese Reise, die ich gemacht habe, so wo die Sicht sich bei mir gewandelt hat über das Ganze. Lass uns einfach irgendwie zusammen mal einen Blick hinter die eigentliche Bedeutung dessen werfen, was Gott uns in seinem Wort mitgibt und dann so den liebevollen Hintergrund dahinter zu sehen, was da wirklich hintersteckt und warum er das so gesagt hat. Direkt noch vorweg, ich möchte damit auf gar keinen Fall eine einzige Anweisung, Richtlinie, Gebot, Verbot oder was auch immer in der Bibel auch nur ein kleines Stück entkräften, sondern ich möchte einfach nur die Sichtweise darauf ändern. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende von Ratschlägen, Anweisungen oder wie auch immer man es nennen möchte, es in der Bibel gibt. Ich möchte an einem konkreten Beispiel mal die Sichtweise aufzeigen, wie es richtig oder wie es auch falsch sein kann. Und was davon dann zutrifft, könnt ihr euch selber aussuchen. Es geht in meinem ersten Punkt um Fahrradfahren am Sonntag. Ja, das klingt jetzt arg lustig. Mein Vater ist tatsächlich mal irgendwann, ich denke, spät kananäisch angehaucht auf die Idee gekommen, dass Fahrradfahren am Sonntag Arbeit und Arbeit am Sonntag oder Sabbat ja verboten ist. Wir durften am Sonntag, das war der einzige Tag, wo wir überhaupt mal ein bisschen was von unserem Vater haben konnten, er war selbstständig, durften wir nicht mit ihm zusammen Fahrrad fahren, sondern mussten irgendwo dumm rumsitzen und Kaffee trinken oder was auch immer. Ich war einfach nur frustriert. Weil ich einfach das bisschen Zeit, das mein Vater mir gewidmet hätte haben können, nicht auf die Art und Weise nutzen konnte, was mir Spaß gemacht hätte. Ich bin damals sau gerne Fahrrad gefahren. Aber ich durfte es nicht. Und damals habe ich meinen Vater überhaupt nicht verstanden. Heute denke ich, der war einfach, Ängstlichkeit ist bei uns in der Familie überhaupt nicht bekannt, aber er war wohl ein bisschen überängstlich oder wie. Und ist einfach aus Überängstlichkeit auf der anderen Seite vom Stuhl gefallen. Er wollte es richtig machen und er wollte es noch viel, viel richtiger machen. Und ganz ähnlich haben es die Juden damals gemacht. Sie haben von Gott damals in der Wüste 10 Gebote gekriegt und das war das Gesetz. Das war ihr Gesetz, nachdem sie sich richten sollten, nachdem sie handeln sollten. Und ich behaupte, in diesen 10 Geboten ist eigentlich so ziemlich alles geregelt, was das Leben von Menschen miteinander und von das Leben von Menschen mit Gott perfekt regelt. Und die haben da auch eine hohe Achtung vor gehabt, wenn sie nicht mal gerade wieder auch von der falschen Seite vom Stuhl gefallen sind und wieder irgendwelche lustigen Götzen gebaut haben oder so. Aber in der Regel war ihnen dieses Gesetz heilig. Und das war ihnen so heilig, dass sie nämlich genau dieselbe Schiene gemacht haben, wie mein Vater mit dem Fahrradfahren es übertrieben hat. Sie haben noch hunderte und wenn nicht tausende von Zusatzregeln ja selber erfunden und drumherum kreiert, um auch ganz sicher zu gehen, dass sie nichts falsch machen. Das ist der blanke Terror. Die haben zum Beispiel, was jetzt den Sabbat hier mit dem Fahrradfahren angeht, genau festgelegt, wie viele Schritte ein einzelner Mensch am Sabbat tun darf, damit es noch nicht in Arbeit ausartet. Die durften am Sabbat nicht kochen. Findige Leute haben dann vorgekocht, damit sie es dann nur noch kalt essen brauchten. Vielleicht gab es eine Gesetzeslücke, dass man es dann doch nochmal eben warm machen durfte. Aber gekocht werden durfte definitiv nicht. Und überlegt euch das mal, jetzt nicht nur mit Fahrradfahren, aber übertragen auf uns heute, wie beschissen wird ein Sonntag aussehen? Das wäre ja total arm. Du kannst nicht irgendwie dir erst Leute zum Mittagessen einladen und anschließend mit denen eine Runde, keine Ahnung, joggen gehen oder um die Talsperre oder was auch immer spazieren. Das war alles nicht drin. Alles nur aus Angst, ein dämliches Gebot, in dem Sinne, wie sie es gemacht haben, wirklich dämlich, perfekt zu erfüllen. Und schon Jesus ist genau wegen dieser Geschichte mit den Pharisäern, das waren so die absoluten Gesetzeshüter und die hatten das Sagen, genau mit denen ist er aneinander geraten. Es gibt eine Geschichte in Markus 2, 23 bis 28, ich lese sie mal vor. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten, also über die Felder ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Nicht, weil die einen Spieltrieb hatten, die hatten einfach Hunger. Die brauchten Getreide und wollten sich da was zu essen von machen. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh, was tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die anderen, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abiatas, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Und anschließend setzte Jesus noch direkt einen drauf. In der Synagoge stand ein Typ rum, der hatte eine verdorrte Hand, heißt es in der Bibel. Sprich, der war ein Krüppel und Jesus heilte den. Am Sabbat. Welch schändliche Tat. Und die Pharisäer sind da bald durchgedreht. Aber nochmal, Jesus sagt, hey, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist doch ein Riesenunterschied. Keine blöden und unsinnigen Regeln einhalten, sondern am Sabbat oder für uns jetzt am Sonntag, dem Tag, den Gott uns gegeben hat, um Ruhe zu finden, um Entspannung zu finden, um Zeit zu haben für uns, Zeit zu haben mit Gott, Kraft tanken in der Familie und Kraft tanken in der Begegnung mit Jesus. Dafür ist der Sonntag da. Aber merkt ihr da den Unterschied? Es ist keine Bevormundung durch Gott oder noch gar keine Bevormundung durch noch irgendwelche dazu erfundenen Regeln, weil er Unsinniges dann von uns verlangen würde, sondern da steckt Liebe drin in diesem Gebot, den Sabbat zu halten. Weil es ist gut für uns. Der Typ, der euch gemacht hat, der wird wohl am besten wissen, wann ihr Ruhepausen braucht. Und wir sind nun mal dafür ausgelegt. In der UdSSR, damals hieß sie noch so, ich weiß nicht in welcher Zeit, ob es in den 50ern war oder in den 60ern, ist mal der Versuch gestartet worden, die Woche von 7 Tage auf 10 Tage zu erhöhen. Zum einen war ihnen das mit Sicherheit ein Dorn im Auge, dass ihre Wochenregelung immer noch im christlich orientierten Zeitplan war. Und zum anderen wollten sie einfach die Produktivität von ihren Kolchosen und was auch immer steigern. Also sie gesagt haben, die Leute können ruhig 9 Tage am Stück arbeiten. Und dann einen Tag Pause machen. Und 10 Tage ist ja sowieso eine viel rundere Zahl als 7 und überhaupt. Und die Woche sieht besser aus. Und wir machen Profit daraus. Die sind damit auf die Schnauze geflogen, dass es gekracht hat. Weil die Leute sind reihenweise krank geworden. Die waren einfach hinterher kaputt. Die waren nicht mehr leistungsfähig. Und das ist doch das, meine Güte, was ich sage, Gott hat uns gemacht und die 7 Tage, die hat er nicht einfach so aus dem Hut gezogen, sondern er weiß, dass wir sie brauchen. Und Gottes Wille nach dem Wochenende, wie wir es haben, den Samstag hat sich dann eher die SPD dazu getan, aber zumindest der, ja, damals 70er Jahre, Samstags gehört Papa mir, Wahlpropaganda, aber zumindest die 7-Tage-Regelung hat er gemacht, weil er uns liebt und weil er weiß, dass es gut für uns ist. Und dann macht es Sinn, den Sabbat zu halten und den Sonntag zu halten. Man muss das nicht so viel interpretieren wie ein Fahrradverbotserteilender Vater. Ich habe die dann auch mal etwas später geschockt, wie ich aus dem Gottesdienst kam und ein Kumpel bei mir in der Gemeinde damals hatte gerade irgendwie am Wochenende sein Auto gecrasht und hatte dann vorne rechts den Scheinwerfer kaputt. Ich sag, kommst du eben nach dem Gottesdienst mit runter, ich habe nur so einen Scheinwerfer in der Garage oder im Schuppen liegen. Ich baue dir den mal eben schnell ein und dann direkt nach dem Gottesdienst auf dem Bürgersteig bei uns vorm Haus, die ganzen anderen Kirchgänger kamen vorbei und ich stand dann da eben und habe geschraubt. Also das war ja schon Blasphemie oder was auch immer. Aber ich fand da kein Problem drin. Das war für mich wie mit der verdorrten Hand nach dem Motto, der braucht die Karre morgen wieder. Machst du sie ganz. Ich könnte jetzt über viele einzelne Punkte, wo Gott gesagt hat, das sollt ihr so machen oder das sollt ihr so machen, was sagen. Aber dann würden wir wahrscheinlich nächsten Freitag immer noch hier sitzen, weil es sind halt wirklich viele richtungsweisende Sachen in der Bibel drin, die auch teilweise sehr spezifisch zugeschnitten auf ganz spezielle Situationen sind. Ich möchte in meinem zweiten Punkt lieber mal ein bisschen was pauschal darüber sagen, was so den Sinn ein bisschen vertiefen kann, wo die Liebe Gottes hinter jeder einzelnen Regel steht. Und ich habe den Punkt Leitplanken im Leben genannt. Sag mal, Leitplanken von euch kennt jeder, gar keine Frage. Die Dinger sind nicht unbedingt schön, aber die haben schon Tausenden und Abertausenden von Autofahrern das Leben gerettet. Okay, für Motorradfahrer sind sie suboptimal. Wenn so ein Motorradfahrer sich böse latzt und genau darunter herjagt, kann daneben gehen. Aber ich sag mal, Gottes Gebote sind auch besser als Leitplanken. Es ist nur ein Bild, das sei mir gestattet. Und die zahllosen Hilfestellungen und Hilfen im Alten und gerade auch im Neuen Testament kann man, denke ich, in der Übertragung schon eher doch als Leitplanken verstehen. Und was ich mit so Leitplanken meine, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Du schraubst deinem Kind ja auch Stützräder an dein Fahrrad, weil du möchtest, dass es heil durchs Fahrradfahren lernen kommt und nicht, weil du ihm den Spaß an der Schräglage beim Kurvenfahren nehmen willst. Das wäre ziemlicher Humbug. Man kann das mit diesen Teilen nicht, aber spätestens, wenn die Dinger abkommen, dann geht's den Berg runter in der Kurvenlage. Aber deswegen machst du die nicht dran. Du machst sie, damit das Kind erstmal Fahrradfahren lernt und nicht auf die Schnauze fliegt. Oder genauso ziehst du dein Kind vom heißen Herd nicht weg, damit es in 20 Jahren später sich immer noch nicht mit dem Thema Kochen beschäftigt. Bei dem einen oder anderen ist es leider wahrscheinlich doch dann erziehungstechnisch daneben gegangen. Aber prinzipiell willst du einfach nur nicht, dass es sich die Flossen verbrennt. Und später soll es sich mit dem Herd beschäftigen. Aber wie gesagt, manchmal ist es daneben gegangen. Bloß ich denke, dass, ich sage jetzt einfach mal nur noch Gebote, das werde ich wahrscheinlich gleich wieder über den Haufen werfen, aber ich denke, dass Gebote sollen uns wie Leitplanken schützen, die Beziehung zu Gott, zu anderen und auch zu uns selber nicht kaputt zu machen. Uns und andere Beziehungen da nicht zu verletzen. Ich denke, sie dienen wirklich zu einer Hilfe, zu einem gesunden Leben, mit gesunden Beziehungen zu Gott, zu anderen und zu uns selbst. Also wenn ich jetzt doch mal den ein oder anderen Punkt rausgreife, der vielleicht nicht so feinsinnig ist, dafür aber schneller begreifbar, so Sachen wie nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, nicht eifersüchtig sein und was auch immer. Das macht einfach Sinn. Also wenn du einen massakrierst, dann geht's dem zum einen nicht mehr sonderlich gut. Ja, vielleicht doch, dann ist er, wenn er Glück hat, beim Herrn. Aber so, das ist jetzt nicht so unbedingt das, was für ihn wünschenswert ist. Und du musst mit der Schulter drüber leben. Das ist Kacke. Und in dem Moment, wo in der Beziehung Lügen überhand nehmen und eine Beziehung kaputt gelogen wird, ist die Beziehung nicht mehr intakt. Und das merkt der eine und das merkt der andere. Und deswegen, es macht einfach ausdrücklich Sinn. Und ganz einfach ausgedrückt kann man wirklich sagen, wenn ihr euch die ganzen einzelnen Sachen anschaut, dass sich wie ein roter Faden hinter jedem Einzelnen, was gesagt wird, so die Liebe Gottes da durchzieht. Durch alle Gebote, durch alle Richtlinien. Und Jesus selber hat das mal zusammengefasst, wie er von Gesetzeslehrern mal wieder auf die Probe gestellt werden sollte. Und in Matthäus 22, 35 bis 40 sagt er, oder wird gesagt, und es fragte ihn einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und da sagt Jesus selber, es geht in beiden, zum einen um die Beziehung zu Gott und zum anderen um die Beziehung des Mitmenschen untereinander. Und da ist wieder nicht von Strafen oder sonst was die Rede, sondern von Liebe. Es geht um Liebe. Wir sollen in Liebe sein und Gott ist in Liebe zu uns. Und dann sind die Gebote erfüllt. Zwei ganz wichtige Aussagen will ich noch machen zum Ende dieses Punktes, bevor ich dann mit dem letzten kurzen Punkt schon in die Schlussrunde gehe. Zum einen, wenn wir dadurch, dass wir irgendwelche Gebote halten, kein Stück besser vor Gott, das möchte ich echt ganz, ganz klar sagen. Es ist leistungsmäßig gedacht, wirklich drecksegal, wie viele von den Dingern ihr einhaltet. Nur durch den Tod von Jesus am Kreuz bist du errettet, bin ich errettet. Und kann mich selber nicht gerecht machen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht um gesunde Beziehungen zu Gott und zu anderen, nicht um Errettung. Die Errettung kannst du dir damit nicht kaufen. Und auch der berühmt-berüchtigte Fensterplatz im Himmel erscheint mir in der Sicht äußerst fragwürdig. Und zum anderen, und das ist dann auch anders als mit anderen Geboten und Verboten, die wir im menschlichen Sinne kennen. Auch wenn du Scheiße baust, gibt es bei Gott, anders wie bei manchem Vater, keine Prügel dafür. Definitiv nicht. Sondern es gibt offene Arme und liebevolle Arme für einen Neuanfang und um es einfach wieder besser zu machen. Das ist wie wenn du in die Leitplanken steuerst und sie führen dich einfach wieder auf den Weg zurück. Die Kiste hat zwar vielleicht ein paar Schrammen, aber sie fährt in der Regel weiter, solange der Winkel stimmt. Ich möchte noch einen dritten Punkt bringen, nach dem doch jetzt etwas allgemeineren, wo ich nochmal auf ein Thema doch ein bisschen genauer eingehen möchte. Und das ist das Thema Sexualität besonders im Visier. Jetzt, wenn ich auch keine Frau und noch nicht mal eine Freundin habe, das ist jetzt mein persönlicher Werbeblock, möchte ich zu diesem Punkt trotzdem ein paar Worte loslassen. Glaubt mir, auch wenn man wie ich die größte Zeit seines Lebens bisher solo da durchgegangen ist, zum Scheiße bauen reicht's allemal aus, auch auf sexuellem Gebiet. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die sich mehr oder weniger deutlich, viele muss man wirklich genau lesen und interpretieren, was damit gemeint ist, deutlich darstellen, wie Gottes Vorstellung aussieht, wie Sexualität gelebt werden kann, gesund, und wie sie gelebt werden soll. Jetzt habe ich dann auch in einer herkömmlichen Gemeinde erlebt, und ich weiß, es ist in vielen Gemeinden so, dass sie dann noch einen drauflegen. Und meistens nicht nur einen. Und es gerät schon fast in die Gefahr, dass Sex verteufelt wird. Das Finanzamt dagegen zu bescheißen, ist bei manchen da völlig gängige Praxis, völlig in Ordnung. Aber Sex ist das Riesendrama. Es wird unglaublich verteufelt und Sex ist das Schlimmste überhaupt. Und ich habe selber in meiner Erziehung diese fragwürdige Theologie oder Interpretation dessen mitgemacht. Und leide heute teilweise noch unter den Folgen, dass Sex ja sowas Böses ist. Nein. Höre ich da, du gehst ins Zölibat, Sören? Nein, da geht's nicht drum. Da geht's wirklich nicht drum, dass Sexualität was Schlimmes ist. Ganz im Gegenteil. Selbst als gnadenloser Theoretiker wie ich weiß ich, dass Gott sie gemacht hat, dass Gott sie will und dass Gott sie als was besonders Schönes gemacht hat. Aber es gibt einen großen Haken an der Sache und ich glaube, gerade deswegen ist es auch in diesem Gebiet wichtig, darauf zu hören, was Gott von uns möchte, weil er uns lieb hat, weil er weiß, was wir brauchen und was uns einfach besser tut. Ich behaupte hier mal echt ganz kackendreist, es gibt kaum ein Gebiet, indem man schneller, tiefer und langfristiger verletzen kann, enttäuschen und schaden als auf diesem Sektor. Und deshalb hat Gott hier ganz bestimmte Ansagen gemacht. Und für uns ist die nötige Vorsicht und das nötige Aufmerken da geboten. Auch hier will Gott uns nicht die Freude nehmen. Auf gar keinen Fall. Sondern im Gegenteil, er will uns mit seiner Liebe schützen, dass wir auch im Bereich körperliche Liebe, Intimität und allem, was dazugehört, auch hier im wahrsten Sinne des Wortes verletzungsfrei bleiben. In diesem Sinne möchte ich eigentlich schon direkt schließen mit der Bitte. Befreit euch echt von dem negativen Beigeschmack, den Gottes Regeln bei euch haben mögen. Wo immer noch so dieses du sollst, du darfst nicht drin ist. Betrachtet das Ganze doch mal, vielleicht einzelne Gebote, vielleicht auch mal den ganzen Zusammenhang, mal auf diese neue Weise und als Hilfe, die Leitplanken in einem Leben, das von Gott geliebt ist und das Gott einfach nur schützen will. Der will uns mit seinen Leitplanken nicht das Leben verschandeln, sondern er will uns damit einfach auf dem Weg und auf den Füßen halten. Und in dem Moment, am Text von dem, was Gott gesagt hat, hat sich, glaube ich, durch meine Predigt nicht ein Wort geändert. Und das ist auch gut so. Aber in dem Moment, wo ich da mit einem anderen Blickwinkel, warum er das macht, Papa will dich mit Stützrädern nicht ärgern. Nein, du darfst nicht an den Herd, damit du die Flossen morgen auch noch in Ordnung hast. Wenn du das im Hinterkopf hast, warum er manches gesagt hat und auch immer wieder noch direkt durch andere, durch Gebet, durch Bibellesen oder wie auch immer zu euch spricht, das ist keine Schikane, das ist Liebe. Und ich möchte, dass ihr echt diese Liebe dahinter seht. Und ich habe für mich selber gemerkt, in dem Moment, wo ich für manche Sachen, die mir anfangs total irrational vorkommen, wenn ich den Grund dahinter sehe, kann ich sie viel besser annehmen und es ist viel einfacher. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Na Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns mit Entscheidungen, mit Handlungen nicht alleine lässt, sondern dass du zu so gut wie jedem Thema klar Stellung bezogen hast und dass du, wenn wir dann selbst noch nicht weiter wissen, uns auf Fragen antwortest. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass jeder, der hier im Raum ist und der diese Predigt hört, dass jeder deine Liebe hinter deinen Anweisungen erkennen kann. Und dass du ihm das Gefühl, geliebt zu sein, schenkst, weil du dich um uns kümmerst und weil es dir nicht egal ist, was wir für Scheiße bauen oder nicht. Und dass du uns damit nicht nerven willst und nicht gängeln, sondern dass du uns damit einfach nur führen willst. Und dass es gut für uns ist, weil du uns kennst. Und ich möchte dich bitten, dass wir dadurch einen anderen Blick kriegen und eine andere Ausrichtung auf dein Gebot und auf deine Weisung. Jesus, ich bitte dich, dass du uns damit echt segnest. Amen.